und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, Felix Meindl. Felix ist Psychologe und Innovationsexperte und Gründer des Sozialunternehmens Gedenken schenken. Seine persönliche Geschichte beginnt mit einem tiefen Schockmoment, der lebensbedrohlichen Erkrankung seiner neugeborenen Tochter. Und die hat ihn letztendlich zu einer kompletten beruflichen Neuausrichtung geführt. Wir sprechen darüber, wie dieser Einschnitt sein Leben und Arbeiten verändert hat, wie aus einem Gefühl der Ohnmacht eine sinnerfüllte Mission entstanden ist und warum es mehr als überfällig ist, dass wir in unserer Gesellschaft einen neuen Umgang mit dem Tod und der Trauer finden. Felix teilt mit uns, wie er selbst mit Emotionen umgeht, wie sich das auch im Laufe der Zeit verändert hat und warum nicht jede oder jeder gern über Trauer spricht und wie er mit Gedenken schenken eine Alternative zur klassischen Trauerbegleitung geschaffen hat. Es ist ein Gespräch über Verletzlichkeit, Sinnhaftigkeit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Zuhören. Dein Janike. Felix, herzlich willkommen hier im Podcast. Super schön, dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Und zum Einstieg für dich die Frage, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Freut mich auch sehr, hier heute mit dir mich unterhalten zu können. Berufliche Erfüllung, also ich glaube, für mich persönlich hat das immer ein bisschen was mit Interesse zu tun gehabt. Gehe ich gerne zur Arbeit? Es gibt ja so dieses plakative Montags, geht man montags gern zur Arbeit oder nicht? Und für mich war das tatsächlich aber immer ein ganz guter Indikator, ob ich einfach Spaß habe bei der Arbeit. Und seitdem ich Kinder habe, ist aber noch diese Frage hinzugekommen tatsächlich, wenn die mich später mal fragen, Papa, was arbeitest du eigentlich? Kann ich da stolz drauf antworten und sagen, ich mache die Welt irgendwie besser oder halt auch nicht. Genau, also ich glaube, das wären so die zwei Sachen. Spaß und ist die Welt danach ein bisschen besser.
Das klingt ja so, als ob mit der Geburt deiner Kinder oder dem Vaterwerden dann doch auch irgendwie eine Veränderung bei dir beruflich stattgefunden hat. Und ich weiß ja auch, dass du damals, als du Vater geworden bist, durchaus eine sehr schwierige Phase auch durchmachen musstest, du und deine Frau. Kannst du davon erzählen?
Klar, gerne. Genau, also wir haben Zwillinge und wir mussten die ein bisschen früher holen, 6 Wochen, um genau zu sein, was relativ häufig wohl auch so der Fall ist, soweit so gut. Und dann war es aber so, dass eben beide Töchter doch nochmal auf die Neo-Intensivstation mussten und die eine Tochter hat sich da über einen Krankenhauskeim eine Blutvergiftung eingefangen. Und das war sehr lebensbedrohlich. Also wir haben eine ganze Woche lang eben nicht gewusst, wie das ausgehen wird. Und das war so ein Moment, der auf jeden Fall für mich sehr viel verändert hat, dann später auch beruflich. Also das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich halt mehr mit dem Thema Trauer und auch Emotionen auseinandersetze, als ich es davor getan hatte. Ich habe ja bis dahin quasi immer, obwohl ich Psychologie studiert habe, in einem Bereich gearbeitet, der sich Mensch-Computer-Interaktion nennt. Oder damals hieß der Mensch-Computer-Interaktion. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen User Experience. Also im Endeffekt geht es immer darum, wie man Technologie oder Dienstleistungen oder Websites auf quasi die Bedürfnisse von Menschen ausrichtet. Genau, und das hat dann, man muss noch ein bisschen ausholen, dazu geführt, dass ich vermehrt mich halt mit dem Thema Trauer auseinandergesetzt habe, auch weil ich irgendwie gemerkt habe, so okay, da fehlt's einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt gerade total viel Sinn gibt, um auf deine erste Frage wieder zurückzukommen. Also diese sinnstiftende Arbeit ist für mich jetzt quasi anderen Menschen in Trauer zu helfen, da durchzukommen. Vielleicht ein bisschen besser, als wenn sie es alleine müssten. Ja.
Das hört sich nach einer wirklich sehr schwierigen und belastenden Phase bei dir an. Also erstmal mein Mitgefühl, dass ihr da so durchgehen musstet.
Danke. Ja, war auf jeden Fall waren so die heftigsten Emotionen, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Das kannte ich vorher nicht. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, wir haben irgendwie Glück gehabt. Ne? Also unsere Tochter hat überlebt. Und ich glaube, das war auch so eine der großen Fragen, die halt zu Veränderungen geführt haben bei mir beruflich, war, naja, okay, uns ging es schon so schlecht und unsere Tochter hat überlebt. Wie schlecht muss es jemandem gehen, wenn das Kind tatsächlich stirbt? Also das können wir nur wirklich ansatzweise vielleicht verstehen. Und diese Frage treibt mich auch immer wieder um. Und genau so, ne? Manchmal sind es dann so prägende, einprägsame Momente oder einzelne Fragen, die so einen völlig aus der Bahn werfen und in eine ganz andere Richtung werfen. Und bei mir war es halt die unter anderem.
Wie ging es für dich danach weiter?
Genau, also wir haben natürlich sehr viel Zeit im Krankenhaus erstmal verbracht mit unseren Töchtern. Und tatsächlich gab es noch so einen anderen Aspekt, der dann im Nachhinein ganz interessant war, nämlich dass meine Frau extrem viel über diesen Schock geredet hat, als die Kinder dann draußen waren und ich genau gar nicht drüber reden wollte. Ja, also obwohl ich Psychologie studiert habe, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, war das einfach und ist auch immer noch nicht mein Zugang reden zu dem Thema. Und das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis wir da auch so dahinter gekommen sind. Also ich hatte so ein bisschen so einen Grauschleier, vielleicht könnte man meinen, im Erleben, ne? Es war alles so ein bisschen gedämpft. Und irgendwann habe ich mich ja dann aber auf die Suche gemacht und habe halt festgestellt, okay, es gibt viele Menschen, die nicht unbedingt reden wollen über ihre Trauer, die aber irgendeine Hilfe brauchen oder eine andere Verarbeitungsform, sei es körperlich oder indem man irgendwie aktiv wird. Und so ist dann quasi langsam nach und nach eine Idee entstanden für quasi das Startup, was ich jetzt betreibe, ne? Gedenken schenken. Und ich habe da halt auch gelernt zum Beispiel, dass ich jemand bin, also ich verarbeite halt eher über die Aktivität. In die Aktivität gehen ist halt eher so meine Art der Verarbeitung. Das hat klar, ich muss auch drüber reden und es passiert aber eher nebenbei über die Aktivität und auf ein bisschen einem anderen Level. Also es war irgendwie auch ganz interessant, das so zu lernen und auch zu wissen, dass es da andere Verarbeitungsmöglichkeiten gibt.
Und jetzt hat ja eure Tochter glücklicherweise überlebt und dennoch hast du darüber gesprochen, deine Trauer verarbeiten zu müssen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, also wir würden auch gar nicht von Trauer reden in unserem Fall, sondern eher von Schock. Also ich glaube, es wäre eher ein Trauma, ne, ein traumatisches Erlebnis. Und das hat uns dann aber dazu bewegt, dass wir quasi uns mit diesem Thema Trauer auseinandersetzen mehr. Aber tatsächlich war es dann auch für mich, also quasi in diesem Traumatherapie hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen krass an, ne? Es ist ja niemand gestorben oder so. In dem Fall, es war kein schlimmer Unfall, wo man irgendwelche Sachen gesehen hat, aber es hat trotzdem super viel mit uns gemacht. Einfach diese Ängste irgendwie über diese 6 Tage und Nächte. Und bei uns war es dann tatsächlich so, also ich glaube, die Julia ist wirklich gut gefahren mit einfach drüber reden, mit Freunden, mit verschiedenen Menschen. Und ich habe dann, und das war fast ein Jahr später, so einen Workshop gemacht zur Persönlichkeitsentwicklung. Es war so ein Intensivseminar basierend auf Gestalttherapie. Also nicht nur quasi sprechen, sondern auch viel so körperliche Arbeit. Und da ist bei mir echt nochmal rausgebrochen. So die ganze Angst, die ganze auch Wut auf die Ärzte und lief da was schief oder was war's. Also auch das war nochmal super interessant, weil man es im klassischen Studium gar nicht so lernt, dass es halt diese anderen Herangehensweisen auch gibt an Themen wie Emotionen oder Trauer oder so. Genau, beantwortet das deine Frage?
Ja, ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich es in keiner Weise kleinreden wollte oder abschwächen wollte, sondern nur nochmal besser verstehen wollte, worin oder wie du die Emotionen, die ihr erlebt hast, benennen würdest, aber sehr nachvollziehbar. Also das ist absolut, glaube ich, eine der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Glücklicherweise, wie gesagt, bei euch gut ausgegangen, aber sonst wirklich und auch so, ne, allein in Sorge zu sein, sehr schwerwiegender Einschnitt ins Leben.
Mhm. Ja, voll. Und ich glaube, also gerade auch mit diesem Thema Trauer, es ist halt so schwierig, da teilweise auch drüber zu reden, weil ich glaube, wir als Gesellschaft uns schwer tun, Emotionen auszuhalten inzwischen. Also das merke ich jetzt immer mehr, wenn so, ich kriege natürlich jetzt viel mehr Geschichten mit, ne, von Leuten, wo verstorben sind und wo es halt irgendwie dann auch im Freundeskreis schief geht oder Leute nicht genau wissen, wie sie das ansprechen sollen oder soll ich das ansprechen. Ich glaube, gerade bei der Arbeit zum Beispiel gibt es da super viele Berührungsängste. Und das ist auch so ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, diese Berührungsängste ein bisschen abzubauen und einfach auch dem Umfeld von Trauernden ein bisschen unter die Arme zu greifen und sagen, schau mal, so und so kannst du unterstützen, ohne dass du dich irgendwie verbiegen musst oder authentisch bleiben kannst.
Gab es einen Schlüsselmoment, als du dann gemerkt hast, dass es nicht nur in dir was verändert, sondern auch berufliche Konsequenzen haben wird?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf einen Zeitpunkt oder so festnageln kann, aber ich glaube, irgendwann gab es halt diesen Moment, also ich habe quasi mich viel eingelesen in den Bereich, ich habe dann auch angefangen, doch auch Gespräche zu führen, aber eher quasi sowieso Interviews mit Trauerbegleitern und auch mit Forschern aus dem Bereich und irgendwann habe ich so gemerkt, so aha, warte mal, es gibt irgendwie mehr Menschen, denen es so geht wie mir, also ich glaube, das war so ein Aha-Moment, ich dachte halt, bei mir ist irgendwas komisch oder weird. Und man so, aha, nee, okay, es scheint mehr Menschen zu geben, die nicht mit diesem Gesprächsbasierten, also die klassische Trauerbegleitung ist ja immer gesprächsbasiert, ne? Ich gehe hin, setze mich entweder mit einer Einzelperson hin und spreche halt durch, was mich gerade bewegt, oder halt in der Gruppe. Und da gibt's anscheinend überraschend viele Menschen, die das halt gar nicht anzieht. Und ich glaube, das war für mich so ein Aha-Moment. Und da kam auch so, glaube ich, meine Ausbildung als Psychologe wieder hoch, aber auch halt meine Karriere im Bereich Innovationsberatung, wo ich dachte, warte mal, da fehlt's irgendwie. Da gibt's einfach noch kein richtig cooles Angebot für bisher. Aber ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wann genau das war oder was für ein Gespräch. Das, so genau weiß ich es leider nicht mehr.
Was genau macht dein Startup?
Also wir machen, also Startup heißt Gedenkenschenken, und wir machen Trauerbegleitung, aber im Kartenformat. Das heißt, wir haben versucht, alle Fragen, die einem so typischerweise in der Trauer begegnen, auf 108 Karten zusammenzufassen und so quasi psychologisch fundiert den Leuten A zu erzählen, was gerade los sein könnte bei ihnen, und B aber auch immer, wir sagen Handlungsimpulse, also quasi Anregungen zu geben, dass sie, was kann man ausprobieren, damit es einem wieder besser geht. Und genau, wir haben das Ganze physisch gemacht, ganz bewusst, weil wir der Meinung sind, A, dass es wertvoll ist, wenn diese Box erstmal da steht und quasi immer wieder so eine leichte Erinnerung dran herrscht, so, ah, da ist was mir helfen kann. Und B, weil wir der Meinung sind, dass sich die wenigsten Leute das selber gönnen würden, haben wir das als Trauergeschenk quasi vermarktet. Also wir versuchen eigentlich das Umfeld von Trauernden anzusprechen, die Kolleginnen oder die Kollegen und Freunde, Freundinnen, weil die wollen dir helfen meistens, die wollen, dass dir besser geht, die wissen aber nicht mal, was sie sagen sollen. Und dann ist das irgendwie so eine ganz schöne Win-Win-Situation, finden wir.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike.
Was sind so typische Fragen, die da entstehen?
Also ich glaube, was viele Leute so überrascht, ist, dass sie von der Trauer ziemlich aus der Bahn geworfen werden. Und quasi, um das vielleicht vorne wegzunehmen, einer der Gründe davon ist, dass du hast keinen sicheren Rückzugsort mehr, wo du auftanken kannst. Weil egal, wo du bist, ob daheim, im Bett, bei der Arbeit oder sonst irgendwo, immer verfolgt dich ja diese Erinnerung oder der Verlust, also den trägst du ja mit dir mit. Und das kann halt unglaublich kräftezehrend sein. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was Leute total überrascht. Oder manchmal fangen Menschen an, scheint recht gängig zu sein, dass sie quasi so wie Selbstgespräche führen, ne, mit den verstorbenen Menschen, und denken sie, ey, bin ich jetzt verrückt geworden? Ich rede hier mit einem Mensch, der gar nicht da ist. Und ich glaube, da ist einfach hilfreich zu verstehen, dass das halt eine Trauer ist, eine sehr extreme Reaktion teilweise auf einen Verlust. Und egal, was dir hilft, da durchzukommen, ist gut. Und teilweise ist halt auch dieses Durchsprechen, ne, mit sich selber oder mit der Person, das kann halt auch hilfreich sein in der Trauerverarbeitung. Das heißt, wir versuchen den Leuten da eher Mut zu machen und sich nicht zu merkwürdig zu fühlen. Wenn das das Bedürfnis ist, ja, why not? So, probier's doch aus.
Was glaubst du, warum gibt es in unserer Gesellschaft so ein großes Unwohlsein mit diesem Thema?
Oh, das ist eine saugute Frage. Also ich glaube, ein Teil hat damit zu tun, dass wir es einfach ausgelagert haben, den Tod. Ne, so, das passiert im Krankenhaus, im Pflegeheim, dann kommt der Bestatter oder die Bestatterin, die übernehmen das irgendwie alles. Also wir haben einfach diese Berührungspunkte nicht mehr und dadurch wissen wir nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Definitiv ist, glaube ich, auch so der Ausstieg von vielen Menschen aus der Kirche ein Problem. Ne? Also ich selber bin auch Atheist, aber die Kirche, kann man sagen, was man will, die hat halt Halt gegeben in solchen Momenten, weil sie halt Rituale mitgegeben hat. So das und das und das wird erwartet und das kann man machen und das begleitet einen irgendwie so durch. Das heißt, diese hilfreichen Rituale und Traditionen, die brechen irgendwie weg. Und da ist aber noch nichts Neues nachgekommen, ganz häufig. Oder beziehungsweise ist noch zumindest nicht breit genug gefächert, dass die Leute das irgendwie kennen würden. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe tatsächlich. und vielleicht, meine persönliche Meinung, einfach auch ein krasser Fokus auf Jugendlichkeit und ne, wie jung bleiben, erfolgreich bleiben. Also genau das Gegenteil. Wir blicken eigentlich immer in die Richtung, wie kann ich möglichst jung bleiben und wenig in die Richtung, ich werde älter, was passiert da eigentlich? Irgendwie so, also gesamtgesellschaftlich. Aber das habe ich noch nie überprüft, das ist so meine persönliche Perspektive. Ja.
Du hast das ja relativ schnell nach der Geburt deiner Kinder gegründet auch. Also die Idee ist entstanden, du hast gefragt, also über welchen Zeitraum reden wir hier?
Oh, also gegründet war es dann 2022, glaube ich, gegen Ende. Und eigentlich aber auch erst nur gegründet, damit ich quasi Angebote einholen kann von den ganzen Produzenten. Die nehmen dich halt nicht ernst, wenn du quasi da als Privatperson anrufst. Aber los ging's. Also war auch wirklich die denkbar ungünstigste Zeit mit zwei kleinen Zwillingen. Aber es war halt so meine Art der Schockverarbeitung oder Traumaverarbeitung. Boah, vielleicht so richtig los, dass ich mich da so reingehängt habe, so 6 Monate nach Geburt oder so. Also ich glaube, 2 Monate waren wir im Krankenhaus oder vielleicht waren es sogar auch 3. Und dann waren wir erstmal daheim, da war eh alles zu viel. Ja, so wahrscheinlich so nach 6 Monaten oder so, dass ich wirklich angefangen habe, mich da strukturiert einzuarbeiten, also einzulesen erstmal, ne, und dann so vertieft habe. Und das Ganze, also so Entwicklungszeit haben wir bestimmt jetzt so 3,5 Jahre, bis das wirklich so von der ersten Idee, bis wir dann letztes Jahr im Ostern wirklich ausliefern konnten, waren es so knapp 3, 3,5 Jahre, so um den Dreh.
Was hat dir in dieser Zeit Kraft gegeben, das aufzubauen?
Das ist eine gute Frage.
Also wenn ich mich erinnere an die Zeit mit Kleinkindern oder Säuglingen, ist ja brutal. Also und ich hatte nur einen Sohn, also beziehungsweise ich habe 2 Söhne, aber die sind halt nacheinander geboren, nicht zusammen auf einen Tag.
Ja, also es war auch brutal. So, es war auch definitiv da viele konfliktreiche Reibereien. Ich glaube, das war so mein Hobby und Ausweg und alles zusammen, ne? Also gerade mit den Zwillingen, die haben super schlecht geschlafen am Anfang. Wir so alle halbe Stunde rübergerannt. Man konnte eigentlich gar nichts so richtig machen. Und halt so dieses Einlesen oder so Gedanken machen, das konnte ich immer zwischendurch und mitschieben. Und selbst wenn ich mit dem Baby irgendwie rumgerannt bin oder so, dann war ich halt im Kopf teilweise woanders und war halt da so in Gedanken. Also ich glaube tatsächlich war so meine Kraftquelle, dieses kreative Schaffen und Ausarbeiten. Muss man auch dazu sagen, ich bin auch einfach ein Typ, der total gerne sich Sachen ausdenkt und Konzepte entwickelt und ich laufe so durch die Welt und schaue mir sie an. Meine Frau lacht immer, weil mir dann so Sachen auffallen, wo ich denke so, hä, warum ist das so und so geregelt? Das wäre doch viel geschickter, so und so das zu machen. Ja, also irgendwie mein Kopf funktioniert da einfach auf diese Art und Weise. Das ist ganz interessant.
Und du bist dann ja viel schneller in die komplette Selbstständigkeit gegangen, als du das ursprünglich geplant hattest. Wie kam es dazu?
Ja, genau. Also wir wollten ursprünglich das einfach nebenher quasi aufbauen und gründen. Ich habe eine ziemlich erfolgreiche Position, also so eine Führungsposition gehabt in einem Innovationsagentur. Und tatsächlich kam dann aber einfach eine betriebsbedingte Kündigung. Muss man wissen, also die, wann war das? War es letztes Jahr erst? Ja, es war letztes Jahr erst, krass. Genau, in Rezession, was halt häufig passiert, ist, dass die Innovationsprojekte erstmal gestrichen werden. Und leider war es so, einfach wie die Firma strukturiert ist, dass wir an noch ein paar anderen Ländern dran hingen, rein von den Kostenstrukturen. Und obwohl Deutschland eigentlich, also es unserem Büro ziemlich gut ging, mussten quasi die Abstriche mitgetragen werden. Und weil ich eh schon so ein bisschen angekündigt hatte, und das haben natürlich auch alle mitgekriegt, ne, dass ich da so mein Ding nebenher aufbaue, das habe ich nicht verheimlicht, war ich dann halt einer, der gesagt hat, so, okay, komm, ich mache das jetzt, ich nutze das als positive Gelegenheit, packe das Ganze mal an. Genau, und das war halt wesentlich früher, als ich sonst wahrscheinlich mich getraut hätte.
Und bereut?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also es ist, wie alle sagen, ich glaube, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ne? Manchmal ist es fantastisch und manchmal ist es auch einfach sehr, sehr zäh, sich so durchzuarbeiten. Aber ich bereue es auf keinen Fall. Also ich finde es nach wie vor super sinnstiftende Arbeit. Und vielleicht gerade, also wir waren jetzt auf 4 Messen, glaube ich, insgesamt. Und gerade die Messen geben auch einfach viel Kraft, weil man da so wirklich so super persönliches Feedback bekommt von den Leuten. Und in unserem Fall ist das Feedback zum Glück super positiv und das gibt dann einfach auch Kraft. Oder wenn wirklich von Leuten, die Karten schon genutzt haben, über längere Zeit genutzt haben, wenn da manchmal so Feedback reinkommt. Also manchmal saßen wir da auch beide schon mit Tränen in den Augen und dachten so, okay, krasse Geschichte, aber wie schön, dass wir das so hilfreich entwickeln konnten.
Gab es Momente, in denen du gezweifelt hast?
Voll, ja, total viele. Also treiben mich auch immer noch um, muss ich auch gestehen. Ich glaube, das ist bis zum gewissen Grad auch immer der Fall, wenn man A, sich so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausbewegt und B, halt auch, also so simpel das Konzept eigentlich ist von dem, was wir haben, gibt es sowas in der Art halt noch nicht. Ne? Und da haben wir ganz viel gezweifelt, so okay, braucht das jemand? Will das jemand? Bilden wir uns das jetzt nur ein? Oder kommt das so auch an? Ist es zu viel oder zu wenig? Haben wir es gut geschrieben? Auch, ich meine, das Thema Trauer ist so schwierig und komplex. So, da kann man so viel falsch machen. Da waren total viele Unsicherheiten. Ne? Haben wir die richtigen Themen? Haben wir das schön genug aufgearbeitet? Also quasi oder schön genug beschrieben, dass die Leute das irgendwie annehmen können? Oder auch die Tatsache am Anfang, da dachten wir auch, naja, was können wir den Leuten denn über Trauer erzählen, wenn wir beide eigentlich da noch keine so krassen Erfahrungen gehabt haben? Ne? Also klar, Omas und Opas und so, aber ich glaube, das war zum Beispiel auch ein Riesenthema am Anfang, wo wir dachten so, zeigen die alle mit dem Finger auf uns und denken so, ja, ihr Scharlatane, so, was wollt ihr uns eigentlich erzählen? Ne? Und zum Glück aber ist das nicht der Fall. Also wir haben einfach sehr gut recherchiert und vor allem halt auch einfach viel mit den Experten gesprochen, also mit den Leuten, die wirklich tagtäglich die Trauernden begleiten und haben das aber, glaube ich, so dann super zusammenfassen können für Leute, die halt nicht vom Fach sind, dass die das dann annehmen können und das Wichtigste halt rausgezogen.
Worauf bist du am meisten stolz?
Worauf bin ich am meisten stolz? Ich glaube, dass ich, obwohl es am Anfang sehr viel Widerstand gab, also was heißt Widerstand? Also sehr viel Zweifel, ob es das braucht oder nicht, habe ich irgendwie an diesen Gedanken festgehalten und habe gesagt so, nee, ich will da was machen. Und ich will das auch gut machen, auch wenn es dann teurer wird oder schwieriger oder länger. Und ich glaube da, ich bin einfach stolz auf das Endprodukt, was jetzt da rauskommt. Also da kann ich wirklich so meinen Namen drunter schreiben. So ein bisschen wie, ach, wie heißt er denn von diesem Hip? Wieder Hip, dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? Irgendwie so, da muss ich jetzt gerade denken. Also ja, ich stehe da voll dahinter. So, die in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass super viel Quatsch auf den Markt kommt und alle nur so die schnelle Kohle haben wollen, habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie so ein, weißt du, die Flagge hochhalten für Qualität und Nutzer first.
Was wirst du deinen Töchtern irgendwann erzählen, warum es Gedenken schenken gibt?
Wegen ihrer Geschichte. Also tatsächlich, wir reden da auch relativ offen drüber. Die fragen auch immer wieder nach. Die wollen auch immer wieder Fotos sehen von der Krankenhauszeit, wo dann manchmal auch so ein bisschen ambivalent sind, ob die wirklich alle zeigen wollen oder so. Aber ich glaube, das tut denen auch gut, das so mitzubekommen und diese Geschichte mitzubekommen. Und persönlich, also auch gerade zum Beispiel im Thema Tod, ist es besser mit Kindern ehrlich zu sein und offen. Klar, altersgerecht. Aber Kinder haben eine extrem krasse Fantasie, können sich sehr viel Sachen ausdenken und jede Lücke, die man halt offen lässt, wird mit irgendwas gefüllt. Und wir sind der Meinung, dass man das lieber ganz klar und eher so ein bisschen, ne, richtungsweisend halt füllt, dass das nicht in irgendwelche merkwürdigen Abwege geht.
Was würdest du Menschen raten, die das Gefühl haben, durch möglicherweise einen Schicksalsschlag oder ein persönliches Erlebnis, dass ihr Beruf irgendwie nicht mehr so gut zu ihnen passt, dass sie da herausgewachsen sind?
Ich würde sagen, neu orientieren, keine Angst haben, zumindest mal erforschen gehen, so was könnte es denn sein, was gibt es denn sonst noch irgendwas? Ich habe just heute eine Geschichte gesehen von einem Mann, der seine Schwester, glaube ich, war es, verloren hat und daraus hat er dann eine Organisation gegründet, ach, wie hießen die denn? Alltagshelden, glaube ich, ne? Und bildet jetzt halt Kinder und Jugendliche aus, dass sie Zivilcourage zeigen. Also der hat auch irgendwie so einen Schicksalsschlag genommen und das halt in was Positives umgeformt. Und das wäre mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass das halt mehr Menschen hinbekommen, ne? Diese quasi Resilienz zu entwickeln, aus dem Schicksalsschlag heraus irgendwas Positives zu entwickeln und sich dann aber auch zu trauen, da diesen Schritt zu gehen, auch wenn man, ja, auch wenn man Angst hat, so.
Felix, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Alle, die mehr über dich wissen wollen, finden den Link zu eurer Webseite in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft oder für eure Zukunft und ja, bedanke mich und sag mal bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Inspiration geben konnte oder vielleicht Mut zusprechen. Das ist vielleicht eher Mut zusprechen eigentlich, dass ihr da draußen euren eigenen Weg geht und euch einfach traut, den ersten Schritt zu machen. Genau. Vielen Dank.
Für mich zeigt Felix' Geschichte, was möglich wird, wenn wir bereit sind, auch schmerzhaften Erfahrungen Raum zu geben und daraus etwas entstehen zu lassen, das größer ist als wir selbst. Nicht jeder muss aus einem Schicksalsschlag ein Projekt machen, aber viele spüren nach solchen Momenten, dass das Alte nicht mehr trägt und dass sie sich neu ausrichten wollen. Mehr Echtheit, mehr Sinn, mehr Verbindung zu sich selbst. Wenn du gerade in einer Phase bist, in der du spürst, mein Job passt nicht mehr zu mir, da ist etwas in mir, das nach Veränderungen ruft, dann begleiten mein Team und ich dich sehr gerne auf diesem Weg. Für den Sommer haben wir noch ein paar wenige Coaching-Slots frei. Wenn du also Lust hast, gemeinsam mit uns zu erkunden, was für dich beruflich wirklich stimmig ist, dann melde dich gern bei uns. Den Link zur Kontaktaufnahme und auch zu allen Infos und Konditionen findest du in den Shownotes. Ich danke dir, dass du heute wieder zugehört hast und wünsche dir von Herzen den Mut, deinem eigenen inneren Kompass zu folgen. Eine ganz wunderbare Woche noch. Alles Liebe, dein Janike.